Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Heute mal in eigener Sache, denn am 22.10. findet das Bodensee Business Forum in Friedrichshafen statt, im Graf-Zeppelin-Haus. Ist die größte Business-Konferenz am Bodensee und darüber hinaus. Und ich habe zu Gast im Chefsache-Studio den Initiator und Organisator des Bodensee Business Forums. Herzlich willkommen, Dr. Hendrik Groth. Freut mich sehr, dass wir uns mal wiedersehen.
Ja, hallo Herr Wenzmann.
Das Motto von diesjährigen BBF ist, mit kühlem Kopf durch bewegte Zeiten. Ist das ein Aufruf zur Besonnenheit oder eine Kapitulation vor der Realität?
Ich glaube, erstmal ein Aufruf, um einmal kurz innezuhalten und vielleicht mal ein bisschen mit der Realität sich auseinanderzusetzen. Und wir haben so viele Experten aus den verschiedensten Bereichen, die, glaube ich, oder ich bin davon fest von überzeugt, gute Orientierung geben können, dass wer bei diesen Diskussionen dabei ist, anschließend mehr oder minder weiß, ich kann einen kühlen Kopf bewahren.
Es gibt mehrere hundert Gäste, die in der Regel aus der Wirtschaft, aber genauso auch aus der Politik kommen. Wie viele Speaker werden vor Ort auftreten?
Wir sind im Moment bei über 50. Es rüttelt sich noch ein wenig zurecht. Wir sind ja jetzt noch ein bisschen vor dem 22. Oktober. Wir haben 14 Podien und da werden wir alle Bereiche abdecken.
Nun gibt es ja manchmal Konferenzen, da wird viel geredet, aber dann am Ende wenig getan oder wenig abgeleitet oder man findet auch nicht wirklich Lösungen, obwohl man genau mit dieser Erwartungshaltung dahin gegangen ist. Was steht über dem Bodensee Business Forum? Was möchten Sie damit erreichen?
Also zunächst mal sind wir politisch in einer schwierigen Phase, weil wir nach der Europawahl vor den US-Wahlen sind und da haben wir Experten, die halt die Orientierung bieten. Wir wollen aber in den ganz konkreten Business-Themen, was bringt der digitale Euro? Wie gelingt die digitale Transformation von Unternehmen? Wollen wir tatsächlich Hilfestellung bieten? Dazu haben wir Experten, die aus der Praxis berichten. Und ich glaube auch viele, die dann das BBF besuchen, bekommen da ein paar Impulse, um vielleicht in diese Richtung oder in die andere zu gehen für ihr eigenes Unternehmen.
Lassen Sie uns mal gerade in die Wirtschaft hineinschauen. Sie sind ja ehemaliger Chefredakteur auch der Schwäbischen Zeitung, Editor at Large, eben auch für dieses BBF jetzt zuständig. Wo sehen Sie eigentlich momentan die größte Axt am Baum, wenn wir in die Wirtschaft schauen?
Wir gucken nach Baden-Württemberg, das ist Automobilzulieferer. Diverse extreme Probleme und da stellen wir zum Beispiel auch bei einem Podium die Frage, ist China schuld oder sind unsere Probleme hausgemacht?
Wie würden Sie es sehen?
Sowohl als auch. Ja, es ist eine komplizierte Sache. Es gab in meinen Augen Fehler der Politik, es gibt auch Fehler der Unternehmen. Es gibt eine sehr aggressive Handelspolitik der Chinesen, die jetzt ebenfalls aggressiv beantwortet von der EU, was nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann.
Man hört ja allenthalben, liest man das natürlich auch, das Bashing der Ampel. Ja? Ich nehme irgendwie wahr, allein mit dem Bashing ist es ja nicht getan. Ja? Und mit dem Hoffnungsschimmer, im nächsten Jahr findet irgendwie eine Bundestagswahl statt, ist man ja an sich auch relativ schlecht beraten. Wir möchten jetzt hier nicht Politik machen, aber über Politik sprechen. Was nehmen Sie denn momentan wahr?
Es gibt eine gewisse Unsicherheit bei fast allen beteiligten Personen oder Gruppen. Da gibt es ein massives Kommunikationsproblem der Ampel, aber auch vielleicht auch ein paar handwerkliche Fehler, die sie begangen hat. Nichtsdestotrotz ist diese Energiewende ja trotzdem kein Unikat, sondern wird von vielen Staaten vorangetrieben. Und China ist ein Beispiel. China baut komplett um auf E-Mobilität. Da können wir nicht sagen, jetzt lassen wir mal unseren Verbrenner 100 Jahre weiterlaufen. Das ist nicht die Antwort auf diesen riesigen chinesischen Markt.
Helfen Sie mir mal mit, was so hinter den Kulissen passiert. Ja? Also wenn Sie jetzt einen Politiker anfragen, der verantwortlich ist, eben auch für Strukturen und Rahmenbedingungen zu sorgen. Wie groß ist denn die Bereitschaft, sich jetzt auf eine solche Bühne zu begeben und auch in das Kreuzfeuer von Journalisten und letztendlich auch von Unternehmern?
Unser Problem ist, das können wir mal offen und gerade bei Regio TV kann man das ja sagen, wir liegen am Rand der Republik. Und unser wirklich ganz großes Problem, das haben wir auch mehrfach schon thematisiert auf dem BBF, wie komme ich überhaupt nach Friedrichshafen? Will sagen, wir haben von einigen Anfragen, die sagen, oh, puh, wir haben uns mal angeschaut, wie wir dann und dann in Friedrichshafen sein können. Das gelingt nicht, wir müssen absagen. Nichtsdestotrotz gelingt es uns halt dann trotz den Player an den See zu bekommen, mit diversen Angeboten und so weiter, dass wir sie abholen können und so weiter und so fort. Aber wir haben einfach ein Standortproblem hier im Südwesten. Wie kommt man schnell zu uns hin? Dementsprechend gelingt es häufiger, Leute wie zum Beispiel Theo Weigel zu gewinnen, weil die aus der aktiven Politik draußen sind und sich sagen können, okay, ich verliere einen Tag. Nichtsdestotrotz haben wir andere aktive Politiker vor Ort.
Zum Beispiel?
Benjamin Strasser, Staatssekretär in Berlin. Wir werden Günther Oettinger da haben, der mittlerweile im Berater-Business sehr, sehr aktiv ist und so weiter und so fort.
Wie ist Ihre Erwartungshaltung gerade gegenüber einem Günther Oettinger?
Klartext. Dafür ist er ja bekannt. Dadurch war er geradezu, ich muss sagen, ich habe ihn ein bisschen kritischer als Ministerpräsidenten gesehen. Ich fand, dass er enorm an Statur in Brüssel gewonnen hat. Und Oettinger sagt ja sehr häufig, liebe Leute, ich bin in der Welt herumgekommen. Wir können jetzt nicht mit unserer kleinen Nabelschau in Deutschland, sondern wir müssen uns anders aufstellen. Und da ist er auch sehr schmerzfrei. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die Debatte sehr lustig wird. Ich gucke gerade, Oettinger debattiert, das Forum heißt Neue Weltordnung. Was bedeutet die sich wandelnde geopolitische Lage für uns, Deutschland, Europa? Und da sitzt dann Oettinger, debattiert mit dem CEO von Rolls-Royce Power Systems, Stratmann, und mit einer Professorin der Zeppelin-Uni.
Was haben wir denn momentan eigentlich in Deutschland für ein Problem? Schauen wir zu viel auf uns selbst? Schauen wir zu viel auf die anderen und warten ab, dass die was machen? Fehlt es uns an Selbstbewusstsein? Fehlt es an Führung? Wie würden Sie es einstufen?
Mein Gefühl ist definitiv, und Gefühle sind schwer zu packen, dass es tatsächlich an Führung fehlt. Kommen wir zum Ukraine-Krieg, da müssten ganz klare Ansagen gemacht werden. Die werden dann immer verklausuliert und so weiter. Vielleicht auch aus innenpolitischen Gründen. Gucken wir in die Wahlen jetzt in Sachsen und Thüringen. Da haben zwei Parteien, die absolut gegen die Hilfe für die Ukraine sind, fast die Mehrheit gemeinsam. Dementsprechend wird es ein bisschen schwieriger. Es gibt den Vizepräsidentschaftskandidaten von Donald Trump, der hat letztens gesagt, wenn die Europäer nicht fähig sind, sich selbst zu verteidigen, dann sind das nicht mehr unsere Alliierten, sondern unsere Kunden. Da kann ich nur empfehlen, festschnallen, wenn die USA uns auf einmal nur noch als Kunden sehen, dann kriegen wir richtig große Probleme. Und darüber debattieren wir auch.
Dann lassen uns mal auch die Rolle Deutschlands auf der Welt vielleicht nochmal anschauen. Auch darüber wird ja beim BBF gesprochen. Haben wir die Rolle eigentlich schon gefunden oder sind wir immer noch auf der Suche?
Nein, aber ich glaube, wir verstehen uns für stärker oder glauben, wir sind stärker, als wir überhaupt sind. Ich sage nur eins, wir haben 8 Milliarden Weltbevölkerung und wir sind 80 Millionen, sprich Platz, wir sind 1%. Wer jetzt glaubt, 1% bestimmt massiv die Geschicke dieser globalen Weltordnung, der irrt. Wir sind deutlich kleiner, als wir glauben. Deshalb bin ich überzeugter Anhänger der Europäischen Union. Aber darüber werden wir debattieren, ist die Europäische Union überhaupt noch handlungsfähig? Und auch da sind wir jetzt mal ganz grob 500 Millionen mit einem gewissen Wertegerüst und 7,5 Milliarden sagen dann so unter Umständen, die Chinesen sagen, ist uns egal. Die Russen ist offensichtlich sagen, es ist uns egal. Brasilien, Südafrika, andere Powerländer bewegen sich mehr Richtung Peking, Moskau als derzeit Richtung Berlin oder Washington.
Ist das unser Problem, dass wir uns zu wenig auch international aufstellen und zu wenig auch international vernetzen und zu wenig eigentlich auch unsere Rolle in der Weltpolitik versuchen zu begreifen?
Ich glaube, das ist vor allem ein Problem der Medien. Jetzt möchte ich jetzt gar nicht so, wer im Glashaus sitzt, mit Steinen werfen, aber
ja, aber man kann ja durchaus auch mal
kritisch über die Medien sprechen. Die Medienberichterstattung über internationale Ereignisse finde ich rudimentär im Vergleich zu Frankreich, Großbritannien oder USA. Ich glaube, dass unser Mittelstand das sehr wohl begreift. Der Mittelstand ist global unterwegs und sieht diese Probleme. Und deshalb sollte auch die Politik, jetzt völlig egal, welche demokratische Partei, schon Kritik aus dem Mittelstand ernst nehmen.
Aus Mittelstand hört man ja auch immer wieder so der Ruf an die Politik. Mensch, Leute, ihr müsst dann halt von dieser Schuldenbremse runter, ihr müsst irgendwelche Förderprogramme und so weiter starten. Andererseits hört man durchaus auch, na, liebe Unternehmen, ihr müsst natürlich schon auch eure Hausaufgaben machen. Also Stichwort Internationalisierung, ja, wenn du ein Werk, was weiß ich wo hast, aber dieses Werk halt nicht so richtig betreibst, dass es Performance bietet, dass es richtig auch im Plus ist, sondern so ein bisschen wie ein Anhängsel behandelt wird, dann ist doch manchmal auch ein Problem hausgemacht, nicht wahr?
Beides gilt. Auch darüber, wieder WWF, werden wir diskutieren, spart sich Deutschland kaputt. Und da haben wir halt Theo Weigel als allererstes. Da,
ja, der
Vater, mit einer der Väter des Euro, der wirklich sehr klare Positionen hat. Und er diskutiert dann auch mit dem Geschäftsführer der Prognos AG, die ja in der Schweiz sitzt und immer sehr, sehr gut informiert ist, was in der Republik geht oder auch nicht geht. Die Probleme sind einfach so komplex, wir haben nicht die einfachen Lösungen, die zum Beispiel diese Populisten von der AfD oder vom Bündnis Sahra Wagenknecht vorgeben zu haben. Es ist komplizierter und darüber wollen wir in aller Ruhe und auch relativ entspannt debattieren. Und die Gäste des BBFs werden Gelegenheit haben, anschließend im Foyer mit den Referenten zusammenzutreffen.
Auch das ist eben eine Eigenschaft dieses Bodensee Business Forums, dass man eben nicht nur im Zuschauersaal ist, sondern eben gerade auch in den Dialog treten kann, sowohl mit anderen Teilnehmern im Publikum als auch natürlich mit den Keynote-Speakern selbst. Stichwort digitale Euro, weil Sie es angesprochen haben, hatte ich auch eine Sendung dazu gemacht. Da ist schon auch, sag mal, viel Druck im Kessel, ja. Also ich sag mal so, ja. Der Privatmann befürchtet, dass er sich komplett auszieht, ja, dass er komplett nackt wird. Die wollen das Bargeld abschaffen und plötzlich stehen wir hier ohne unseren nicht mehr ganz geliebten Euro da. Ja, nehmen Sie das auch wahr?
Ja, und da muss ich sagen, das ist dann auch wieder eine deutsche Eigenart. Da haben viele, viele
wir lieben das Bargeld.
Demokratische Staaten haben da überhaupt kein Problem mit. Und wir werden blöde angeguckt, wenn wir irgendwas Kleines bar bezahlen wollen. Also überall kann ich für 50 Cent in Europa ganz schnell mit der Karte bezahlen oder mit dem Handy und wie auch immer. Aber das ist ja nicht primär das Problem des digitalen Euros. In meinen Augen fürchten Sparer einfach um ihr Geld, weil sie sagen, was hat dann die Folge? Was hat der digitale Euro für eine Auswirkung auf mein Sparkonto, auf meine Immobilienfinanzierung und so weiter und so fort?
Vielleicht ist sogar das Problem noch dahinter, das mangelnde Vertrauen. Das mangelnde Vertrauen, das du ja an unterschiedlichster Stelle siehst, gegenüber der Politik, eben auch gegenüber einer Zentralbank, ja, also ich bin mir nicht sicher, dass ihr euch wirklich in dem Sinne um mich kümmert, wie ich es eigentlich ganz gerne hätte. Könnt ihr das feststellen?
Wir haben bei dem Podium einen Kollegen aus der Schweiz. Der digitale Franken ist weit. Die Schweizer sind viel, viel weiter als die Europäische Union mit dem digitalen Euro. Wir wissen, das Heiligtum der Schweizer war das Bankgeheimnis, was sie ja auch abgeschafft haben. Und Stand heute haben durch eine wirklich gute Kommunikation habe ich den Eindruck, dass die Schweizer per se, die ja deutlich konservativer sind als die Deutschen oder die Europäer, mit dem digitalen Franken gar kein Problem haben.
Wir müssen natürlich auch über die Krisenherde sprechen, die wir aktuell in der Welt haben. Und da wird auch beim BBF gesprochen. Wir geben gleich dazu nochmal einen Einblick. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, gleich im zweiten Teil unserer Chefsache-Sendung. Am 22.10., nicht vergessen, können Sie sich jetzt schon mal notieren, findet das BBF in Friedrichshafen im Graf Zeppelin Haus statt. Sollten Sie unbedingt dabei sein. Übrigens werden wir im Laufe der Sendung auch noch einen Rabattcode für Sie einblenden, mit welchem Sie günstiger, und das mag auch der Schwab und der Badener genauso und alle anderen auch, in das BBF hineinkommen. Gleich mehr dazu. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer bei Chefsache, heute in eigener Sache. Das Bodensee Business Forum findet am 22.10. im Graf Zeppelin Haus in Friedrichshafen statt. Und ich hoffe, dass Sie auch vorbeikommen, denn dort können Sie mit Vertretern aus der Politik und Wirtschaft diskutieren über die aktuellen Themen und letztendlich auch Krisen der Zeit. Aber vor allen Dingen können Sie sich konstruktiv in das Gespräch begeben und an Lösungen arbeiten. Wenn Sie CEO wären, Herr Dr. Groth, was wäre denn aus CEO-Sicht momentan die dringendste Frage, mit der Sie sich beschäftigen?
Wie attraktiv ist meine Firma oder mein Konzern für Außenstehende? Wie kriege ich die Fachleute, die ich haben will? Wie kriege ich meine Komplettbesetzung mit? Wie kann ich sie überzeugen, dass wir den und den Schritt machen müssen? Also Kommunikation.
Stichwort Arbeitgeberattraktivität wird auch ein Thema sein bei dem Bodensee Business Forum. Ich höre da, sag ich mal, auch verschiedene Sachen da draußen. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel auch im Kontext einer Sendung über die Automobilbranche gehört, naja, das Thema Leistungsprinzip muss stärker und besser gelebt und transportiert werden in den Unternehmen. Oder anders gesagt, wenn du dich halt mental permanent um deine 7 Stunden kümmerst, dann wirst du halt nicht wirklich die fette Butter aufs Brot schmieren. Ja? Ist das das Problem, dass die Führungskräfte nicht wirklich so ihre Leute mitnehmen? Oder haben wir dann tatsächlich ein Fachkräfteproblem?
Es ist immer schwierig, so generelle Weisheiten einfach abzusondern und zu sagen, daran liegt es. Mir ist es aufgefallen, mal durch 2 Reisen, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe in Silicon Valley und dann nach Indien, dass da IT-Spezialisten einfach heiß drauf sind, mit neuen Produkten um die Ecke zu kommen. Und dann hat man schon das Gefühl, wenn es in Deutschland, sagen wir mal, Freitag 15 Uhr wird, dass das alles so wegsackt. Ganz konkret in Indien waren wir bei SAP, da waren junge indische Ingenieure. Ich glaube, die haben überhaupt kein Limit für ihr Engagement, weil sie einfach Bock drauf haben. Ich glaube, nichtsdestotrotz haben wir auch hier unseren Way of Life zu verteidigen. Ich glaube, wir können ihn auch, aber man muss mit Überzeugung rüberkommen und auch den Leuten Gelegenheit geben, mehr zu arbeiten, wenn sie mehr arbeiten wollen. Und dann gehöre ich eigentlich nicht zu den Totengräbern dieser Republik oder dieser Europäischen Union. Nur, man müsste mal feststellen, auch vielleicht für unsere jüngere Generation, dass ihre Konkurrenz nicht vielleicht der Student an der anderen Seite des Hörsaals ist, sondern die Konkurrenz sitzt in Mumbai, Johannesburg oder Sao Paulo.
Stichwort Arbeitgeberattraktivität. Gibt es denn vor Ort jemanden, der eine Lösung parat hat, der es richtig macht, auf den man schauen kann und sagen kann, so mache ich es jetzt auch?
Da will ich gar keinen nennen, wer weiß, was dann so passiert. Wir haben aber auf dem Podium wirklich Leute, die das gut bewerten können. Wir haben Peter Söckner, Geschäftsführer von Vetter Pharma.
Einer der größten Arbeitgeber in der Region.
Wir haben auch Detlef Gack von Rolls-Royce Power Systems, aber wir haben auch Josefine Winkens, der Knoblauch GmbH aus Markdorf, die an Möbeln arbeiten, wie die Leute einfach mehr de facto Spaß haben, ins Büro zurückzukommen. Und wir haben aus Konstanz Silke Masurat, Zentrum für Arbeitgeberattraktivität. Und ich glaube, die 4 werden sich dann schon so betteln, dass man vielleicht einen Eindruck hat, was man machen muss oder auch sein lassen sollte.
Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja tatsächlich auch für Arbeitgeber eine immer größere Rolle. Man hört es ja, sag mal, aus verschiedenen Lagern. Also im Kontext der unfassbaren Berichtspflichten, die man dort hat, diese überbordende Bürokratie, das ist ein Riesenthema für viele der Unternehmer da draußen. Da scheinen wir Deutschen ein bisschen so über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Eigentlich will man doch was Gutes machen, aber am Ende erstickst du im Papierberg. Ist das so?
Ja, und immer wieder wird dann behauptet, das wäre die Europäische Union. Und die Fachleute der Europäischen Union sagen, nein, ihr kriegt von uns die Leitplanken. Und mit den gleichen Leitplanken müssen wir halt in einem Binnenmarkt, wenn es der gemeinsame Markt ist, arbeiten. Aber wie ihr es umsetzt, ist euer Bier. Und da sind die Deutschen deutlich bürokratischer als die Iren oder Dänen. Eindeutig.
Ich werde auch, liebe Zuschauer, vor Ort ein Panel führen, eine Masterclass mit Business-Profis zu Nachhaltigkeitsstrategien. Genau. Wir werden das Thema sehr mannigfaltig versuchen auch zu beleuchten, nicht nur im ökologischen Sinne, sondern auch, was bedeutet es letztendlich auch für die Führung, was bedeutet es für dein soziales Engagement, was bedeutet das für das Miteinander. Ist Nachhaltigkeit eigentlich in solchen Zeiten noch ein Thema bei den Unternehmen oder wird es wieder ein Thema?
Ich hoffe doch, weil trotz aller politischen Probleme, die wir haben, müsste eigentlich klar sein, wir haben den Klimawandel, wir werden das nicht alleine schaffen. Wir haben ein völlig anderes Bewusstsein in der Bevölkerung. Und wer nicht nachhaltig produziert oder kein nachhaltiges Produkt hat, der sollte in meinen Augen ich bin da schon überzeugter Marktwirtschaftler, der wird am Markt ein richtiges Problem bekommen.
Ja, und Nachhaltigkeit hat letztendlich auch mit Unternehmensführung zu tun.
Ganz genau.
Hast du eine nachhaltige Unternehmensführung und wie machst du die oder auch nicht? Ich habe zu Gast einige Vertreter, die genau dasselbe betreiben und etwas darüber sagen können und wo man auch was abschauen kann. Das halte ich für ganz wichtig. Isabel Grupp, Nichte übrigens, ja, von Wolfgang Grupp wird vor Ort sein, auch eine Influencerin, selbst Geschäftsführerin von Plastomeier, die einiges auch zu ihren Ideen der Menschenführung und im Kontext auch der Nachhaltigkeit sagt.
Wir haben eben über Arbeitgeberattraktivität gesprochen, das gehört dazu.
Absolut. Ein Thema natürlich unserer Zeit ist ChatGPT, OpenAI, KI. Ja. Sie, Dr. Groth, Sie sind ja auch bekannt als, als ausgezeichneter Journalist, ja, auch als Edelfeder bisweilen. Nutzen Sie
ChatGPT? Nee, bislang nicht. Ich habe es mir mal angeguckt und so weiter. Bisher überzeugt es mich nicht so besonders. Nichtsdestotrotz habe ich regelmäßig das Gefühl, ich muss mich da mal ein bisschen mehr reinfuchsen.
Aber wer sich reingefuchst hat, ist einer, der auch vor Ort sein wird, und ja, zwar Richard Gutjahr.
Ganz genau. Und der zeigt, wie man digital manipuliert werden kann. Und der wird zu Beginn des Podiums, er sagt, er braucht 2 bis 3 Minuten, ich bin gespannt, wird er einen oder eine Mitdiskutantin vom Podium klonen, digital klonen, und der Klon wird irgendwas machen. Vielleicht singt er dann ein Volkslied oder was weiß ich. Das ist ziemlich beeindruckend. Und anschließend bietet Gutjahr an, im Foyer für Gäste, also wer eine Karte fürs BWF kauft, bekommt die Möglichkeit, den dort zu klonen. Und der Klon wird dann per E-Mail nach Hause geschickt.
Macht er Sie eine Angst? Also gerade auch im Hinblick auf die Medienlandschaft. Du hast ja, im Prinzip ja nicht mehr die Sicherheit, ist das jetzt KI generiert oder nicht, ist das Fake oder nicht. Es macht ja was mit den Menschen und es macht ja auch was mit den Medien. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?
Sehr schwierig, sehr schwierig. Wir haben, als das Internet erfunden wurde und so weiter, haben wir gesagt, das ist die große Demokratisierung der Erde. Ganz viele Philosophen, Politologen haben gesprochen, das ist der entscheidende Sprung in die Demokratie, weil jeder sich äußern kann und so weiter und so fort. Heute würde ich sagen, mit den Erfahrungen der letzten 20, 25 Jahre, dass eher das Gegenteil der Fall ist, dass die Feinde der Demokratie virtuos digital unterwegs sind. Und Richard Gutjahr war digital mehrfach Opfer von solchen Shitstormen, die richtig, richtig heftig sind. Also da müssen wir uns schon was einfallen lassen.
Auch Journalisten, auch Richard Gutjahr ist ja ein Journalist, sind ja oft ins Fadenkreuz gelangt, ja, weil sie tendenziös sind, weil sie nicht die Pluralität und die Vielfalt darstellen. Was halten Sie von diesem Medienbashing, welches wir natürlich schon heutzutage
haben? Überhaupt nichts, weil ich mir genau anschaue, von wem das kommt. Und das kommt von Freunden autoritärer Gesellschaftssysteme. Das kommt von einem Donald Trump, das kommt von hier, von der AfD. In Frankreich kommt es von Le Pen. Und wer dann genauestens draufschaut, wer befeuert es richtig, dass die Herrschaften sitzen in Moskau. Wir haben große Trollfabriken in St. Petersburg. Es ist keine Rhetorik zu sagen, die sind die fünfte Kolonne und so weiter und so fort. Man muss einfach ganz nüchtern feststellen, es gibt antidemokratische Regime, die wirklich virtuos auf diesen Instrumenten spielen. Und da müssen wir uns wehren, da müssen wir uns überlegen, wie man dagegen hält. Es gibt ja genügend Aussagen, die sagen, ohne Social Media Beeinflussung kein Brexit. In Brasilien ist es eindeutig, Bolsonaro wäre damals dieser rechtsradikale Präsident, der abgewählt wurde, wäre nicht an die Macht gekommen. Aber wir können es auch andersrum sehen. Ein Obama hat virtuos, wie die anderen, auf diesen Instrumenten auch gespielt. Und ich habe noch vorgestern gelesen, wo ein Soziologe sagt, ey Leute, ihr könnt nicht immer nach rechts gehen und so weiter. Guckt euch auch mal in Anführungszeichen die demokratischen Ikonen an. Wenn die es machen, haben die genauso diese Chance. Ich will sagen, wir sind in einer wirklichen dramatischen Transformation, die nur vergleichbar ist mit dem Buchdruck.
Was bedeutet denn das letztendlich auch für das Selbstverständnis der Medien? Ich meine, auch dieses BBF dient ja eines Austauschs. Sie selbst sind auch Journalist und dieses BBF wird von Schwäbisch Media veranstaltet. Ja. Wird es Zeit für eine andere Sichtweise auch auf sich selbst, was die Medienschaffenden angeht?
Ja, das sollte jeder haben. Also ich habe das früher gelernt. Ich habe ganz früh als Student bei Reuters gearbeitet in Bonn, wo es eine klare Trennung gab zwischen Information und Meinung. Meinung war verpönt. Da durfte man gar nicht sagen, meinte der Minister. Da bekam man einen wirklichen, man musste sagen, Anschiss des Redaktionsleiters. Woher weißt du, was der meinte? Der hat es gesagt. Also man muss da richtig schön, die Distanz muss da sein. Aber Man muss auch nach wie vor seine Quellen genauestens analysieren. Und wenn ich in einem wirklich sehr, 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 sagen wir mal, komplizierten Gebilde unterwegs bin, dann ist es nicht in meinen Augen die richtige Antwort, jemanden auf der Straße zu fragen, was halten Sie davon? Mhm. Oft genug erlebt, so, was halten Sie jetzt von da und dem? Und dann kommt jemand und sagt, ja, ich habe keine Ahnung, aber ich bin dafür.
Wenn es um Quellen geht, auch hier kann man nochmal auf das BBF verweisen. Ja, die Quellen, die rennen sozusagen direkt vor
ganz
Ort
genau
rum. Wenn man weitere Informationen zum BBF haben möchte, ist eine Internetseite, liebe Zuschauer, eingerichtet. Die werden wir Ihnen jetzt einblenden. Und wir zeigen Ihnen auch nochmals den Rabattcode. Sie kommen in das BBF statt für 199 Euro für 149 Euro, wenn es nicht mal ein Wort ist. Herzlichen Dank erstmal auch mal dafür, Herr Dr. Groth. Und Ihre letzte Erwartung an das BBF 2024?
Ist was ganz anderes, das ist ein ganz harter Bruch. Wir haben eine Dr. Eva Umlauf da, sie hat als zweijährige Auschwitz überlebt. Wir haben Bücher von ihr, sie wird signieren, sie kann ganz genau erzählen, was sie in ihrem Leben durchgemacht hat und so weiter. Also es gibt nochmal eine großartige Chance, mit einem Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin in dem Fall zusammenzutreffen und einfach mal auch für sich selber so einen moralisch-ethischen Kompass zu bekommen.
Der wichtig ist in der heutigen Zeit. Herzlichen Dank, Herr Dr. Groth, für diese Einblicke. Das war's für soweit, liebe Zuschauer, an dieser Stelle zum BBF am 22.10. in Friedrichshafen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, Sie sind mit dabei. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.